Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern, liebe Besucher, ich freue mich, dass ich hier in Strullendorf bei Bamberg zum ersten Mal einen Dienst tun darf. Herzliche Grüße von unserer Gemeinde in Pforzheim, Bibelgemeinde Pforzheim, die gibt es auch erst seit 2,5 Jahren. Und wollte ganz herzlich grüßen auch von meiner Frau und den Kindern Tabitha und Samuel. Das Thema heute Abend, am ersten Abend, lautet: Ich beweise dir, dass Gott existiert. Ich habe es bewusst etwas herausfordernd formuliert, und nur weil ich das wirklich glaube und aber auch erkennen darf. In der Bibel heißt es immer, wir glauben und erkennen. Deshalb habe ich es auch so formuliert. Der Glaube ist ja kein Blindflug, sondern der beruht auf Tatsachen, auf Beobachtungen. Die ganze Bibel ist voll, nicht irgendwie wie bei den Märchen, es war einmal, das gibt es nirgends in der Bibel, sondern es steht zur Zeit des Kaisers Augustus, im dritten Jahr des Nebukadnezar. Da und dort ist es geschehen, also in Raum und Zeit. Genaue historische Angaben, das lässt sich alles nachweisen, archäologisch durch Forschungen. Ist also kein Märchenbuch, sondern es ist Realität, Tatsachenberichte, die wir in der Bibel lesen, von der ersten bis zur letzten Seite. Ich möchte mich vorstellen durch ein kurzes Zeugnis, so sagt man im christlichen Bereich, also einen Zeugenbericht, wie der Herr Jesus mich gerettet hat, wie ich selber Christ geworden bin. Nun, ich kam zur Welt 1958 in Pforzheim. Meine Mutter war katholisch, mein Vater evangelisch, eine klassische Mischehe. Und wie es so ist, wurde ich dann katholisch getauft. Es war allerdings eine Nottaufe, weil mein Leben gefährdet war. Es war eine Zangengeburt, deshalb bin ich auch das einzige Kind geblieben. Und so, also diese katholische Nottaufe hatte ich als Säugling praktisch erlebt. Und dann habe ich sämtliche katholischen Stationen durchgemacht. Ich ging mit 6 Jahren zur Erstkommunion, mit 8 Jahren empfing ich vom Erzbischof aus Freiburg das Sakrament der Firmung. Und zwar war ich damals in einem Kloster, 5 Monate lang, in einem katholischen Kloster, das umgebaut worden war zu einem Kindererholungsheim, weil ich war krank geworden. Durch einseitige Ernährung hatte ich eine Lungenwurzelerkrankung bekommen und war dann 5 Monate in diesem Kloster, wo ich auch die Firmung empfing. 67, 68 kam ich wieder zurück nach Pforzheim und kam dann ins Gymnasium. Dort wurde ich sehr geprägt durch einen Lehrer, der schon bevor es die Grünen gab, die sind erst 1980 entstanden, sich sehr für Ökologie, Umweltschutz, gesunde Lebensweise eingesetzt hat. Und er hat mich sehr beeindruckt, da ich ja auch so krank war, habe ich diese gesunde Lebensweise übernommen. Ich habe von meinem 10. bis 18. Lebensjahr, ich denke, ich übertreibe jetzt nicht, nur Vollkornprodukte gegessen, Obst, Gemüse, Rohmilch, Nüsse und solche Dinge. Das war meine Lebensphilosophie damals. Sicherlich manches richtig Gesundes, habe ich auch manches behalten bis heute, aber es war natürlich übertrieben, einseitig, und das war mein ganzer Lebensinhalt. Ich wollte absolute Fitness, dass ich möglichst ewig lebe, so auf Erden, dass man gar nicht stirbt. Ja, das war so meine Philosophie. Und nun kam ich aber dadurch auch immer stärker ins Gebiet des Okkulten, der Esoterik hinein. Im Buddhismus gibt es ja auch solche vegetarischen Lebensformen, auch im Hinduismus. Und ich habe natürlich auch kein Fleisch gegessen in dieser Zeit, auch keine Zucker- und Weißmehlprodukte, keine Süßigkeiten. Und da gibt es auch solche Ernährungsvorschriften in diesen fernöstlichen Religionen, und ich kam da immer stärker hinein, in den Vegetarismus. Ich machte auch Kurse mit, damals in der Naturheilbewegung, Yoga-Kurse, autogenes Training, Homöopathie, alles was dazugehört, diese ganzen Richtungen, und kam in Kontakt mit Anthroposophen, kann jetzt nicht alles erklären, jedenfalls viele Dinge, die alles so aus der Esoterik stammen. Und habe das bis zum 18. Lebensjahr vertreten. Und in der Schule allerdings, da gab es auch einen Kreis, wo sich einige meiner Klassenkameraden trafen. Die lasen dort die Bibel. Ich hatte vorher nie eine Bibel gelesen. Und dann habe ich zum ersten Mal mich damit auch ein bisschen beschäftigt. Zumal mein katholischer Religionslehrer, weil ich so gut mitgearbeitet habe im Religionsunterricht, hat er mir mal ein neues Testament geschenkt. Der katholische Religionslehrer. Danke ich ihm bis heute noch dafür. Und dann habe ich in dieser Zeit, dieser Schülerbibelkreis war da und auch das Neue Testament vom Religionslehrer, überhaupt einmal begonnen, die Bibel zu lesen und habe gemerkt, es gibt ja noch mehr als die äußerliche Fitness, als meine körperliche Gesundheit. Ich kann mich hier ja nicht ewig am Leben erhalten, und es gibt ja auch Dinge, die über das Sichtbare, über das Irdische hinausgehen. Für mich war ja nur mein Körper mein Gott in dieser Zeit, dass ich immer gesund bin, Waldlauf und was alles dazugehörte. Aber irgendwann muss ich ja doch sterben, das war mir auch klar. Und was ist dann? Wir haben auch das Thema, was kommt nach dem Tod am Samstag. Und plötzlich dachte ich, Mensch, ich lebe ja relativ kurzsichtig. Ich habe zwar nicht geraucht, ich bin nicht in die Disco, ja, das war mir schon damals sehr fremd, diese Dinge. Viele leben ja heute nur von Disco zu Disco und so. Das war, meine Welt war das nicht. Ich habe eher versucht, so mich selber zu perfektionieren, vollkommen zu sein. Und obwohl ich natürlich auch ein Sünder war, ja, durch die Esoterik und die ganzen okkulten Dinge, die ich da gemacht habe. Und auch Lüge und vieles andere. Das ist ganz klar, dass das auch bei mir nicht besser war als bei anderen. Aber so diese ungesunde Dinge, was viele machen, nächtelang in Disco gehen und so, das war mir fremd. Aber dann habe ich gemerkt, es gibt ja auch die unsichtbare Welt Gottes. Und durch dieses Neue Testament, damals war es zunächst das Neue Testament, gibt ja auch das Alte, habe ich zuerst mal begriffen, wer Jesus Christus überhaupt ist. Dass er Gottes Sohn ist, der stellvertretend ans Kreuz gegangen ist, um mich zu erlösen von meinen Sünden. Und dass er mir dadurch ewiges Leben geschenkt hat, indem er mir den Zugang zu Gott, dem Vater, frei gemacht hat. Ich habe begriffen, dass ich mich nicht selber erlösen kann, wenn ich noch so gesund lebe, kann mich nicht selber erlösen, aber dass er für mich die Erlösung bereitet hat. Das heißt, die Rettung von allem, was mich verunreinigt, schlechte Gedanken, Lügen, üble Witze, Unzucht, alles, was den Menschen herunterziehen möchte und von Gott trennt. Und dann war auch mein Vater krank geworden, als ich 18 war, er hatte Krebs bekommen und ich habe zaghaft angefangen zu beten. Und Gott hat mein Gebet damals erhört, mein Vater wurde noch einmal geheilt, er hat danach noch fast 20 Jahre gelebt und diese Gebetserhörung war für mich auch wichtig, dass ich Gott auch persönlich erlebt hatte, auch dadurch, auch ein Gottesbeweis. Und im Dezember 1976 tat ich bei einer Evangelisation, so wie heute, es war damals in Pforzheim, den Schritt zu Jesus Christus und habe ihn als den Herrn über mein Leben, ja, in mein Leben aufgenommen. Er hat mich gefunden, ich habe ihn angenommen, ich habe mich bekehrt, wie man sagt, und wurde wiedergeboren durch seinen Geist, in dem der Geist Gottes in das Herz gezogen ist, habe ich neues Leben empfangen. So jetzt im Schnelldurchgang einmal meine Geschichte, wie Jesus mich aus der Verlorenheit gerettet hat. Also jetzt habe ich erkannt, nicht das Irdische ist das Letzte, sondern es gibt eine ewige Welt Gottes, in die ich hineinkommen kann, allein durch Jesus Christus. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Johannes 14, Vers 6. Und das ist diese absolute Wahrheit. Und jetzt gibt es natürlich viele Menschen, die fragen, gibt es überhaupt einen Gott? Gibt es überhaupt etwas, was über den Tod hinausragt? Und das soll ja heute Abend das Thema sein. Kann man beweisen, dass es Gott, dass es Jesus überhaupt gibt? Und ich möchte dazu eine Stelle lesen, zunächst aus der Bibel selber. Römer 1, Vers 18 folgendes. Solange ihr das aufschlagt, wer eine Bibel dabei hat, möchte ich sagen, es gab natürlich in der Geschichte der Menschheit viele Gottesbeweise, in der Philosophie vor allem. Das möchte ich nur erwähnen, der Vollständigkeit halber. Möchte es jetzt nicht erklären, den ontologischen Gottesbeweis. Es heißt, es gibt Gott, weil man es darüber nichts Höheres denken kann. Den kosmologischen Gottesbeweis aus der Schöpfung heraus, den werden wir gleich betrachten. Dann Gott als unbewegter Beweger, schon Aristoteles, die Griechen haben schon solche Gottesbeweise geführt. Aber das ist heute nicht unser Thema. Ich möchte mich konzentrieren auf drei Gottesbeweise, die unwiderlegbar sind. Und zwar aus der Schöpfung, aus der Erfüllung der biblischen Prophetie und aus dem Gewissen des Menschen heraus. Das erste ist aus der Schöpfung. Und da möchten wir aufschlagen, Römer 1, ab Vers 18. Wer eine Bibel dabei hat, ist immer gut, wenn wir das Wort Gottes auch direkt lesen können. Römerbrief, Kapitel 1, ab Vers 18. Wer es jetzt nicht hat, lese ich es gerne vor. Da steht, Gottes Zorn vom Himmel wird offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit unterdrücken. Und jetzt kommt praktisch der Hinweis auf den Gottesbeweis aus der Schöpfung heraus. Da steht, denn was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen offenbar, weil Gott es ihnen offenbart hat. Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen zu sehen, also in der Schöpfung, in der Natur, wie man auch sagt, zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und nun kommt, was die Heiden daraus gemacht haben, die Gott ablehnen. Das heißt, obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Soweit erstmal. Damit ist der ganze Götzendienst ausgesprochen. Gott ist unsichtbar. Ja, wir können ihn nicht sehen, aber wir können seine Spuren sehen in der Schöpfung, in uns als Menschen, in jeder kleinen Zelle, in den Pflanzen, in den Tieren, in der Sternenwelt. Gerade haben wir wieder einen wunderbaren Sternenhimmel gesehen. Mit unseren Kindern waren wir vor einigen Tagen im Zoo und da habe ich Zebras gesehen, nur als ein Beispiel von unzählbaren Tierarten. Und dann habe ich mich selber gewundert, diese Streifen, die sind ja gar nicht alle gleich, dass der eine Streifen ist dicker, der nächste Streifen ist etwas schwächer und so wechselt sich das immer ganz genau ab. Dann habe ich unsere Kinder gefragt, wie kommt es, dass der eine Streifen hier stärker ist, der nächste wieder schwächer, dann wieder ein stärkerer Streifen, wieder ein schwächerer. Ja, die haben gesagt, das hat Gott gemacht. Und dann habe ich einen Mann gefragt, mit dem mache ich öfter mal Spaziergänge. Der ist Evolutionist. Er sagt schon, er glaubt irgendwie an Gott, aber auch an die Evolution und so. Ich habe gesagt, ja, wie können Sie denn erklären, diese Streifen beim Zebra? Ja, wie hat es denn die Evolution gemacht? Naja, die mussten sie hinterm Gras verstecken und dann ist das eine Grashalm, da ist es dann so hochgegangen und dort so. Und im Laufe der Jahrmillionen haben sich dann diese Streifen so rausgebildet. Merkt ihr, wie unlogisch das alles ist, ne? Mit dieser Erklärung. Da, wo der Mensch, der nicht an Gott glauben will oder kann oder noch nicht kann, wo er Gott wegstreicht, da setzt er einfach Evolution ein. Die Evolution ist sein Gott, der diese Dinge schafft. Aber ohne Intelligenz funktioniert das nicht. Nehmen wir einmal den Urknall. Was passiert, wenn jetzt hier eine Bombe hochgehen würde in Strullendorf? Was würde passieren? Würde daraus Ordnung entstehen? Chaos. Würde Chaos entstehen, ja. Und wenn jemand behauptet, durch den Urknall sei Ordnung entstanden, die ganzen Planeten mit allen funktionierenden Umlaufbahnen, alles was da vorhanden ist, finde ich völlig widersprüchlich. Aus einem Chaos, aus einem Urknall, einer Explosion kann niemals Ordnung entstehen. Entsteht immer Chaos, ja. Man hat ja auch das bekannte Beispiel, wenn man jetzt 1000 Drähte hat und sie in eine Box tut, die Frage, wie lange muss man dann schütteln, bis sich daraus ein Radio entwickelt? Wie viele Jahre? Was meint ihr? Naja, das ist jetzt vielleicht etwas lustig jetzt dargestellt, was manche glauben, in den Jahrmillionen. Man braucht ja die Jahrmillionen, um zu erklären, was Gott in einem Augenblick erschaffen kann. Es wird überhaupt nicht funktionieren. Du kannst es 1 Million Jahre schütteln, wenn es die Zeit gäbe, wird trotzdem kein Radio. Es braucht dazu einen intelligenten Planer. Und es gibt auch immer mehr Wissenschaftler, die sind gar nicht alle Christen oder noch nicht Christen oder wie auch immer. Die haben die Lehre entwickelt vom Intelligent Design, vom intelligenten Entwurf. Das heißt, sie haben einfach erkannt, aus dem Chaos kann keine Ordnung entstehen. Der zweite thermodynamische Grundsatz lautet ja, dass da, wo die Energie verloren geht, dass da das Chaos zunimmt. Also die Erhaltung der Energie, ich bin jetzt kein Physiker, ja, ich möchte es als Laie sagen, heißt praktisch, dass die Unordnung zunimmt. Der zweite thermodynamische Hauptsatz, hat man jetzt leider nicht aufgeschrieben, aber es ist bekannt, dass also, wenn nicht eine Energie oder eine Programmierung hineingegeben wird, dass dann alles die Tendenz hat, sich ins Chaos zu entwickeln. Das seht ihr schon, wenn ihr Kinder habt daheim. Wenn ihr als intelligente Eltern nicht eingreift, was passiert dann mit dem Zimmer nach einiger Zeit? Die Kinder haben natürlich auch Intelligenz, aber da fehlt manchmal noch der Überblick. Ja, es wird immer chaotischer. Wir haben auch noch relativ kleine Kinder. Wenn man da mal einen Tag nicht ins Zimmer geguckt hat, ich will es jetzt nicht schlecht machen, es bessert sich laufend bei unseren Kindern natürlich. Aber dann ist das Chaos garantiert gewachsen, je kleiner die Kinder sind. Und so ist es eben auch bei unbelebter Materie und solchen Dingen, die kann nicht von sich aus sich irgendwie organisieren oder höher entwickeln. Jetzt möchte ich uns mal ein paar Beispiele nennen für die Genialität Gottes in der Schöpfung. Zunächst mal eine kleine Geschichte. Ein sehr begüterter Mann ließ eines Tages einen seiner fähigsten Architekten zu sich kommen und gab ihm einen Auftrag, diesem Architekten. Er sagte, ich möchte einen Turm bauen lassen mit einem Durchmesser von 4 Metern. In diesem Turm müssen Treppen und Gänge eingebaut werden, außerdem Wasserleitungen und Materialaufzüge. Die Wände dürfen nur einen halben Meter dick sein und die Höhe des Turms soll 1500 Meter betragen. Das Besondere des Turms aber soll sein, dass er nach allen Seiten biegsam ist. Und an seiner Spitze soll er eine komplette chemische Fabrik aufnehmen, dieser Turm. Der Architekt hat die letzten Worte gar nicht mehr mit angehört. Er hat schlagartig die Flucht ergriffen, weil das ist für einen Menschen, für einen Architekten unvorstellbar, so etwas zu bauen. Aber für Gott ist es nicht unvorstellbar. Wisst ihr, was das für ein Turm ist? Wenn man das jetzt mal in der Relation verkleinert. Es ist ein Roggenhalm. Ein Roggenhalm. Nur mal ein Beispiel aus der Schöpfung. Wir können jetzt die ganze Schöpfung nehmen, von den Regenwürmern oder Bakterien angefangen. Nehmen wir einfach mal den Roggenhalm. Der Roggenhalm ist etwa 400 Mal höher als sein Durchmesser. Ja, so wie ein Turm. Die Wand des Halms ist 1,5 Millimeter stark, der Durchmesser 4 Millimeter. Die Höhe des Roggenhalms kann 1,5 Meter betragen. Also diese 1500 Meter in der Relation. Im Halminnern befinden sich Treppen und Gänge, also Aufzüge für Nährstoffe und Leitungen für Wasser. Das ist alles in dem Halm vorhanden. Und oben auf dem Halm in der Ähre befindet sich die chemische Fabrik, in der das Mehl für unser Brot hergestellt wird. Eine chemische Fabrik. Jeder Halm ist dieses Wunderwerk. Und er ist natürlich biegsam im Wind, damit er nicht abbricht. Ja, lässt sich biegen, richtet sich wieder auf. Eine Konstruktion aus der pflanzlichen Schöpfung. Nehmen wir noch etwas anderes, eine Schneeflocke. Ich war mal in der Schweiz, da hat mir ein Bruder eine Fotosammlung gezeigt von Schneeflocken. Er hat einfach mal Schneeflocken aufgenommen und es gab auch Wissenschaftler, die das gemacht haben. Und wisst ihr, was sie festgestellt haben? Jede Schneeflocke, jedes Eiskristall oder die Atome in den Eiskristallen zeigen sich immer als sechseckige Muster. Immer dieses Sechseck, ja? Eine Konstruktion. Und man hat von den vielen fotografierten Schneeflocken keine zwei gefunden, die gleiche Struktur haben. Es sind wunderbare Formen, filigrane Spitzen und also vielleicht habt ihr auch schon mal Eisblumen gesehen. Ja? Wer macht denn diese Eisblumen auf die Fenster? Ich sage auch immer, guck mal, ein Gottesbeweis. Könnte ja einfach so ein Strich sein, aber das sind richtige Blumen. Wenn das Eis so an die Fenster gefriert, hatten bestimmt alle schon mal gesehen. Woher kommt das alles? Und auch die Schneekristalle. Total unterschiedlich, individuell. Und das soll uns zeigen, jede Schneeflocke ist ein Original, wie auch jeder Mensch ein Original ist. Sogar Zwillinge unterscheiden sich, wenn man genauer nachforscht. Ja. Also ist alles ein Original Gottes. Nehmen wir noch 2 Tierarten zur Vertiefung. Jetzt haben wir ja den Roggenhalm gehabt, die Schneeflocke. Ein bekanntes Beispiel, was auch Professor Werner Gitt in einem seiner Bücher beschreibt, und zwar in dem Buch Wenn Tiere reden könnten, da möchte ich es rausnehmen, der Goldregenpfeifer. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Das ist deshalb besonders beeindruckend, weil diese Tiere eine ungeheure Entfernung zurücklegen. Und ich möchte euch mal wiedergeben, was dieser kleine Vogel, ja, etwa so groß, ein Goldregenpfeifer, vollbringt. Wer hat diesem Vogel das alles gesagt? Woher weiß der das alles? Der Goldregenpfeifer wird in Alaska geboren, also ganz im Norden, wo es richtig kalt ist, und fliegt im Herbst zur Überwinterung nach Hawaii in die Wärme. Und nun ist interessant, dass vor den Jungvögeln die Eltern schon einige Wochen vorher auf die Reise gehen. Niemand kann den Jungen zeigen, wohin genau sie fliegen müssen. Und jeder Vogel frisst sich ein Übergewicht von ziemlich genau 70 Gramm an. Das ist auch in sie hineinprogrammiert durch den Schöpfer. 70 Gramm. Das ist der Brennstoffvorrat. Und dann fliegen sie los, ohne dass sie wüssten, wohin. Das heißt, sie wissen das schon, weil es Gott in sie hineingelegt hat, dieses Ziel. Es gibt unterwegs nun keine Insel und sie müssen 4500 Kilometer ohne Unterbrechung fliegen. 4500 Kilometer. Das ist etwa mehr als 10-mal so weit, wie ich heute mit dem Zug von Pforzheim bis hierher zu euch gefahren bin. Und das solche kleine Vögel. Und das dauert etwa 3 Tage und 4 Nächte, dieser Non-Stop-Flug. Und sie fliegen mit einer genau eingehaltenen Geschwindigkeit von etwa 50 Stundenkilometer. Also so wie im Stadtverkehr ein Auto fährt, fahren sollte. In diesem Tempo fliegen sie. Würden sie langsamer oder schneller fliegen, dann würden sie zu viel Energie verbrauchen und ins Meer stürzen. Aber sie müssen, wenn Unwetter sind, auch noch eine gewisse Reserve übrig haben. Sie würden die Strecke nicht schaffen, wenn sie nicht zusammenfliegen würden. Und durch die Keilform ist ja so, dass immer wieder die Stärksten nach vorne gehen, sich wieder ausruhen und sich dann abwechseln mit anderen, sodass sie auch ein schönes Zeichen für Liebe und Gemeinschaft sich gegenseitig ergänzen können. Und dann kommen sie nach 88 Stunden in der Luft schließlich mit wenigen Gramm Restbrennstoff in Hawaii an. Diesen Restbrennstoff brauchen sie also für widrige Umstände, Gegenwind und so weiter. Wer hat den Vögeln gesagt, dass sie genau 70 Gramm Fettreserve fressen müssen? Woher wissen sie, dass es in 4.500 Kilometer Entfernung eine Insel gibt, die sie erreichen müssen im Non-Stop-Flug? Man kann sagen, ja, die Eltern haben es ihnen gesagt und so weiter. Ja gut, aber woher wissen die es? Irgendwo kommt die Evolution immer ins Schwanken. Und wenn die Evolutionslehre hier stimmen würde, dann wären die ersten Goldregenpfeifer nie angekommen. Sie können sich ja nicht über Jahrmillionen hier höher entwickeln und irgendwann dann mal ankommen. Die haben immer schon diese Tour so zurückgelegt. Von Anfang an ist das hineinprogrammiert. Noch ein letztes Tierbeispiel. Ich habe mir extra nochmal den Film angeguckt, vor ein paar Tagen. Mit unseren Kindern auch. Wer kennt den Film? Tortuga, die unglaubliche Reise der Meeresschildkröte. Tortuga, ein sehr sehenswerter Film, leider auch vom Evolutionsdenken geprägt, die Kommentare, aber was da erzählt wird, spricht eindeutig für den Schöpfer. Und zwar ist es so, eine unglaubliche Reise über Jahrzehnte hinweg genau programmiert einer Schildkröte. Es sind die unechten Carett-Schildkröten, heißt die richtig, Caretta caretta. Sie kommt, sie erblickt das Licht der Welt am Strand von Florida. Da sind die Muttertiere gelandet und haben die Eier eingegraben, einen halben Meter tief im Sand in Florida an der Küste. Und dann schlüpfen diese Jungen aus. Sie haben 40 Meter ungefähr bis zum Strand. Etwa die Hälfte überlebt das, weil die andere Hälfte wird von Krebsen und Pelikanen und anderen Vögeln gefressen. Es ist ein Kampf ums Überleben. Und diese Schildkröte, sie kommt dann ins Meer hinein. Und dann versucht sie, in den Golfstrom zu gelangen. Woher weiß die Schildkröte, wo der Golfstrom ist? Sie muss erstmal einige Tage schwimmen, bis sie in den Golfstrom kommt. Und im Golfstrom lässt sie sich dann treiben hinüber nach Europa, an die schottische Küste. Von dort geht es dann hinunter. Von der schottischen Küste, ich will jetzt nicht durcheinander bringen, bin kein Meeresexperte, aber sie verlässt dann den Golfstrom und lässt sich dann wieder von dort, ins kälter wird, vom Kanarenstrom in den Süden tragen. Und zwar in die Gewässer der Azoren und 1900 Kilometer westlich von Afrika. Und dort bleibt sie einige Zeit, einige Jahre. Und dann aber geschieht das Erstaunliche, nach einigen Jahren, wo sie dort schon sich richtig eingelebt hat, im warmen Gebiet der Azoren, kommt der innere Ruf zu ihr, du musst jetzt wieder nach Florida. Interessant, ja? Warum muss sie nach Florida? Na, um dort Eier zu legen wieder, genau an der Küste, wo dann die Jungen schlüpfen sollen. Ist das nicht faszinierend? Woher weiß diese Schildkröte, dass sie wieder nach Florida muss, über das ganze Meer hinüber? Ja, das wird in diesem Film gezeigt, leider Kommentare evolutionistisch, aber der Inhalt, was man hier sieht, das ist ein Wunderwerk Gottes, eine Programmierung dieser Schildkröte. Sind das nicht Wunder Gottes? Bevor Charles Darwin und andere auftraten, der Begründer oder Neubegründer der Evolutionslehre, gab es sehr viele gläubige Naturwissenschaftler, ich möchte einige zitieren, die wirklich Gott erkannt hatten durch ihre Forschungen. Und wer heute unvoreingenommen Naturwissenschaft betreibt, sei es Biologie oder Chemie oder Physik oder Astronomie und vieles andere, der kommt aus dem Staunen nicht heraus. Ja, allein schon, wenn man ein Blatt betrachtet, genau mal unter dem Mikroskop, eine Blüte. Gott hat, wie es hier in seinem Wort steht, überall sich geoffenbart. Und sie haben keine Entschuldigung, die diese Offenbarung ablehnen. Ich zitiere nochmal. Was man von Gott wissen kann, ist unter ihnen, unter den Menschen offenbar. Man kann es erkennen, weil Gott es offenbart hat. Sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, ist seit der Erschaffung der Welt im Geschaffenen. Heute sagt man Natur oder so ähnlich, ja, aber im Geschaffenen, in der Kreation, zu sehen und zu erkennen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Und es gibt heute auch eine zunehmende Zahl Gläubiger, Wissenschaftler, aber auch früher schon, und ich möchte da noch einige Zitate bringen, bevor ich zu den erfüllten Prophezeiungen aus der Heiligen Schrift auch noch einiges sagen möchte. Zum Beispiel nehmen wir Nikolaus Kopernikus, der Astronom. Er sagte, beziehungsweise auf seinem Grab stehen die Worte: Nicht die Gnade, die Paulus empfangen, begehre ich, noch die Huld, mit der du dem Petrus verziehen, die nur, die du dem Schächer gewährt hast, die nur erflehe ich. Steht bei Kopernikus auf dem Grabstein. Der Schächer, das war der mit Jesus gekreuzigt wurde, der eine, der noch umgekehrt ist im letzten Moment, ja, gesagt hat: Herr, wenn du in dein Paradies kommst, wenn du in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und Jesus sagt ihm: Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Oder auch Johannes Kepler, der große Naturforscher, der Astronom. Er war ein gläubiger Mann und hat gesagt: Ich danke dir, Schöpfer und Herr, dass du mir diese Freuden an deiner Schöpfung, das Entzücken über die Werke deiner Hände geschenkt hast. Ich habe die Herrlichkeit deiner Werke den Menschen kundgetan, soweit mein endlicher Geist deine Unendlichkeit zu fassen vermochte. Wo ich etwas gesagt habe, was deiner unwürdig ist oder nachgetrachtet haben sollte der eigenen Ehre, das vergibt mir gnädiglich. Kennt ihr auch Isaac Newton? Ist ja in der Physik sehr wichtig, Newton. Er nannte Gott niemals, ohne sein Haupt zu entblößen. Ja, wird über Newton überliefert. Oder Carl von Linné, der größte Naturforscher aller Zeiten. Bei der Entdeckung der Blattstellung, wie die Blätter sich aufstellen, rief er jauchzend aus: Ich habe die Fußstapfen Gottes gesehen. Der Naturforscher Linné. Oder Wilhelm Herschel, ein genialer Astronom, sagte: Je mehr das Feld der Wissenschaft sich erweitert, desto zahlreicher und unverwerflicher werden die Beweise für die ewige Existenz einer schöpferischen und allmächtigen Weisheit. Ich könnte noch viele weitere nennen. Faraday kennt ihr vielleicht auch aus der Physik, ja, eine Zeichnung ist benannt nach Michael oder Michael Faraday. Er hielt sogar Bibelstunden ab. Also auch ein gläubiger Naturforscher. Könnt ihr noch nennen hier Justus von Liebig, Leonhard Euler, der Mathematiker, Leopold von Ranke, der Historiker und viele andere. Ja, leider ist unsere Zeit begrenzt. Ich möchte nur noch sagen zur Evolutionslehre, warum das nicht stimmen kann. Das behauptet, das sei alles durch Zufall entstanden. Es ist im Grunde ganz einfach. Wenn nicht die Werke Gottes von Anfang an vollkommen gewesen wäre, hätten sie nie funktioniert. Ein Auge hätte nicht funktionieren können, wenn nicht alle Teile schon von Anfang an fertig da gewesen wäre. Und man spricht hier vom Prinzip der nicht reduzierbaren Komplexität in der Fachsprache. Eine nicht reduzierbare Komplexität. Ich möchte es erklären am Beispiel einer Mausefalle. Eine Mausefalle muss 8 Teile haben. Wenn nur ein Teil fehlt, funktioniert die ganze Mausefalle nicht. Dann schnappt sie nicht zu. Und deshalb kann es nicht sein, dass sich das irgendwann höher entwickelt hat, bis die Mausefalle funktioniert hätte, jetzt um im Bild zu sprechen. Oder das Auge musste von Anfang an als Auge vollkommen da sein. Mit Ziliarmuskeln, mit Linsen, mit Schließmuskeln und was allem, was da im Auge ist. Sonst hätte es als Auge überhaupt nicht existieren können. Ja, aber ich will jetzt hier keinen Vortrag über Evolution halten. Ich wollte einfach deutlich machen, die Schöpfung selber bezeugt den Schöpfer. Das ist der Abglanz des Schöpfers. Wie viele Sterne übrigens gibt es? Das wollen wir nicht vergessen. Weiß das überhaupt ein Mensch? Es gibt Schätzungen. Man schätzt, dass es etwa 150 Milliarden Galaxien gibt und in jeder Galaxie etwa 150 Milliarden Sterne. Das sind die jetzigen Schätzungen. Ja. Muss ich da noch weiter was sagen? Also das, aber kein Mensch weiß, genau wie man den Sand am Meer nicht zählen kann. Und da will der Mensch, der so klein ist, hergehen und mit seinem Schöpfer diskutieren. Nun gibt es einen weiteren unwiderlegbaren Beweis, und zwar einen doppelten Beweis, dass Gott existiert und dass zugleich die Bibel als einzige religiöse Urkunde der Menschheitsgeschichte, möchte ich mal so nennen, Gottes Wort ist. Ich sage es mal unter uns, nicht der Koran, nicht die Bhagavad Gita, nicht das Kapital von Karl Marx, nicht Mein Kampf von Adolf Hitler, nicht irgendeine andere Schrift, auch nicht Nostradamus oder Edgar Cayce und andere, die irgendwelche Zufallstreffer haben mit Prophezeiungen oder Astrologen, sondern allein die Bibel ist das einzige Buch, wo es durch und durch Prophetie gibt und alles ist genauso eingetroffen, wie es vorausgesagt ist. Und nicht irgendwie so allgemeine Voraussagen, sondern konkrete Voraussagen über Städte, über Länder, über Völker, über endgeschichtliche Entwicklungen, Israel, Ägypten, Syrien, Tyros, alles genau vorausgesagt und alles eingetroffen oder trifft, das ist das Faszinierende, zur Zeit ein, in der Endzeit, trifft vieles genauso ein, wie es in der Bibel vorausgesagt ist. So Gott will und wir leben, werde ich ja am Sonntag über das Thema Endzeitzeichen sprechen. Und da werden wir nochmal genau sehen, ja, Matthäus 24, was Jesus vorausgesagt hat und was da eintrifft. Aber jetzt möchte ich einige Beispiele bringen. Ich zitiere hier wieder den Informatikprofessor Werner Gitt, übrigens auch Evangelist, ja, ist vielleicht bekannt. Er hat ja in seiner statistischen Gabe, die er hat, mathematischen Gabe, da komme ich also überhaupt nicht ran. Ich bin also Theologe, kein Naturwissenschaftler. Habe jetzt ein bisschen fachfremd geredet. Mögen wir es verzeihen, aber man kann ja manches doch auch begreifen. Und Professor Werner Gitt hat also ausgerechnet Folgendes. Die 66 Bücher in der Bibel, von 1. Mose bis Offenbarung, bestehen aus 1189 Kapiteln und 31.176 Versen. Und jetzt kommt der Gottesbeweis, ja. Von diesen 31.176 Versen enthalten 6.408 Verse prophetische Aussagen, Zukunftsaussagen, die also da, als diese Offenbarungen den Propheten geschenkt wurden, noch nicht erfüllt waren, die sich auf die Zukunft bezogen, sogar auf unsere jetzige Zeit und noch darüber hinaus. Und nun haben sich von den Zukunftsvoraussagen in diesen 6.408 Versen die Zukunftsvoraussagen erfüllt, in bereits 3.268 Versen haben sie schon erfüllt, etwa die Hälfte. Und die andere Hälfte, da bin ich felsenfest überzeugt, wird sich genauso erfüllen, wie es geschrieben steht. Ja. Und das Wichtige ist, dass es keine einzige falsche oder unzutreffende Voraussage gibt. Das ist bei allen möglichen Wahrsagern und Hellsehern gibt es immer viele allgemeine spekulative Aussagen, so ein bisschen Nebel. Es könnte sein, dass Prinzessin, ich weiß nicht, wie die Diana war früher, noch ein Kind bekommt dieses Jahr oder auch nicht und so. Also, oder der Astrologe sagt, es kann sein, du verliebst dich dieses Jahr. Ja, solche Dinge. Sowas macht die Bibel nicht. Die Bibel sagt über das Volk Babylon voraus, dass es untergehen wird, sagt voraus, dass die Stadt Jerusalem zerstört wird, sagt voraus, dass viele falsche Propheten kommen werden, sagt sogar voraus, in welchem Jahr die Kreuzigung Jesus sein wird, ist Jahrhunderte vorher vorausgesagt. Und da möchte ich euch jetzt einige Beispiele bringen. Also noch einmal, von den 6.408 Versen mit Zukunftsvoraussagen hat sich die Hälfte erfüllt. Das ist ein unwiderlegbarer Beweis, dass Gott dieses Wort geoffenbart hat und dass damit auch Gott existiert. Und zwar der Gott der Bibel, nicht der Gott irgendeiner Religion, sondern allein der Gott der Heiligen Schrift, der Bibel. Wenn es nur eine einzige falsche Voraussage gäbe, dann wäre das ein Angriffspunkt, aber es ist nicht der Fall. Und bei der genannten Zahl von Versen ist die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas geschieht, bei einer Trefferquote von 1:2, also dass einmal zutrifft, einmal nicht zutrifft, ist eine Wahrscheinlichkeit, das hat auch Professor Werner Gitt ausgerechnet, von 1,7 × 10�984. Fragt mich jetzt nicht genau, aber das ist eine so unvorstellbar astronomische Zahl sein. Ich habe mal ein Beispiel gehört, wenn man ganz Europa mit 5-Euro-Münzen, die gibt es ja nicht, aber wenn es 5 Euro, früher gab es 5-D-Mark-Stücke, ja. Nehmen wir es halt mal 5-Euro-Münzen, die es noch nicht gibt oder wie auch immer. Aber wenn es die gäbe, ganz Europa damit übersehen würdest, und das ist etwa 10 Meter hoch. Und dann müsstest du mit dem Flugzeug drüber fliegen und du müsstest in ganz Europa eine Münze herausholen. Ja, das wäre diese Wahrscheinlichkeit, dass das alles Zufall ist. Versteht ihr? Also das ist für mich ein unwiderlegbarer Gottesbeweis. Allein hier die Heilige Schrift. Im Koran findet sich sowas nicht. Gibt es keine Zukunftsvoraussagen, die eingetroffen wären. Höchstens allgemeine, vage Vermutungen, aber nicht so konkret. Jetzt wollt ihr sicher einige Beispiele hören. Es gibt ein Buch jetzt, ein neueres, ich weiß nicht, ob ihr es hier habt, von Dr. Roshi Libi. Er hat mal fast 200 solcher Prophezeiungen ausführlich analysiert. Empfehle ich euch sehr zu lesen. Aber jetzt möchte ich kurz zusammengefasst einiges wiedergeben. Nehmen wir mal die Städte Tyros und Sidon. Über sie wird vorausgesagt beim Propheten Hesekiel, Kapitel 26, dass Tyros untergehen wird. Es wird nur noch nackter Fels sein. Sidon dagegen wird auch zerstört, wird aber wieder aufgebaut. Und genau so ist es eingetroffen, einige Zeit später. Nehmen wir Samaria, die Hauptstadt der 10 abgefallenen Stämme Israels. Samaria hat ja Kinder geopfert, hat schrecklichen Götzendienst betrieben. In Micha 1, Prophet Micha Kapitel 1, wird angekündigt, Samaria wird ein Steinhaufen werden. Und genauso ist es eingetroffen. Genauso Ninive. Der Prophet Nahum sagt in Kapitel 1 und Kapitel 3 voraus, dass Ninive untergehen wird in Verbindung mit einer Flut. Und wie ist Ninive untergegangen, das assyrische Reich? Indem die Stadtmauern gebrochen sind, während die Meder und durch einer Belagerung durch die Meder und die Babylonier bei einem Hochwasser des Tigris, also in Verbindung mit einer Flut. Babylon ist vorausgesagt worden, dass es zerstört wird. Und zwar sogar der Name wird genannt beim Propheten Jesaja, der das zerstören wird, nämlich der persische König Kyros. Das traf dann 200 Jahre nach der Prophezeiung ein. Und der Herr Jesus selber hat vorausgesagt, dass 3 Städte am See Genezareth in der Nähe des Sees untergehen werden. Ich habe sie letztes Jahr selber besucht, diese Städte, also 2 davon, nämlich Kafarnaum und Korazin und auch Bethsaida. Er hat gesagt, wenn diese Wunder geschehen werden in Sodom und Gomorra, sie hätten Buße getan, aber weil Kafarnaum und Korazin bezahlt, dass sie unbußfertig sind, werden sie untergehen. Und bis heute hat man nur noch Trümmer dort gefunden. Wer schon mal in Israel war, Kapanum, stehen ja nur noch diese Grundmauern, ja, und sind Erdbeben gekommen. Ich habe unseren Reiseführer gefragt in Israel, was ist denn da passiert? Ja, da kam nach Jesus einige Jahrhunderte später Erdbeben, sind all diese Orte untergegangen. Über Tiberias hat Jesus keinen solchen Weheruf ausgestoßen. Das war ohnehin eine heidnische Stadt, damals schon. Und die steht heute noch. Ja, Tiberias ist dann eine Hochburg des Judentums bis heute geworden. Aber weder Korazin noch Bethsaida noch Kapernaum existieren noch. Und was hat der Herr Jesus über Jerusalem gesagt, etwa im Jahr 32 nach Christus vor seiner Kreuzigung? Er hat gesagt, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, und zwar im Blick auf den Tempel. Und das ist eingetroffen knapp 40 Jahre später, als die Römerheere Jerusalem zerstört haben. Vom Tempel steht heute nur noch ein Rest der Umgebungsmauer. Vom Tempel selber nichts mehr, sondern die Außenmauer, die man dann noch besichtigen kann, die Klagemauer. Und was den Herrn Jesus Christus betrifft selber, gibt es ja über 300 prophetische Voraussagen, wo genau vorausgesagt ist, sein ganzes Leben und Sterben und bis hin zur Auferstehung. Es ist Jahrhunderte vorher im Alten Testament vorausgesagt, was dann in der Zeitenwende eingetroffen ist. Das Alte Testament, die hebräische Bibel, war ja etwa 430 Jahre vor Christi Geburt abgeschlossen. Und diese Aussagen waren also niedergeschrieben. Und was hat sich alles erfüllt? Einige Beispiele. In Jesaja 7 steht, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Und genauso geschah es, dass der Engel Gabriel zur Jungfrau Maria kam und sagte, du wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Es wurde auch der Geburtsort Jesu im Alten Testament vorausgesagt, beim Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1. Du Bethlehem Ephrata, aus dir soll mir kommen, dein Israel Herr sei. Und Jesus wurde geboren in Bethlehem, obwohl an sich ja Josef und Maria in Nazareth waren, aber sie mussten zur Volkszählung genau in dem Moment, als die Geburt war, nach Bethlehem ziehen. Jesus, der Davids Sohn. Das ganze Leiden Jesu wurde schon im Alten Testament vorausgesagt. Wir denken vor allem an Jesaja 53, wo der ganze Leidensweg des Herrn vorausgesagt wird. Unser aller Strafe liegt auf ihm, ja, damit wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er ist so unansehnlich, dass man das Gesicht vor ihm verbarg. Das wird alles schon bei Jesaja vorausgesagt. Auch Psalm 22, der Leidenspsalm Jesu am Kreuz. Eine Rotte hat mich umlagert, sie haben meine Hände durchbohrt, sie haben das Los über meine Kleider geworfen. Das schreibt der König David, inspiriert vom Heiligen Geist, 1000 Jahre vor der Kreuzigung. Und genau 1000 Jahre später ist das geschehen dann. Aber auch wird im Psalm 34 vorausgesagt, dass ihm kein Gebein zerbrochen wird. Und so war es, als die Kriegsknechte zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, haben sie ihm nicht die Beine zerschlagen, wie bei den Schächern oder Verbrechern, die neben ihm gekreuzigt waren. Auch, dass er sein Grab bei einem reichen Mann hat, steht in Jesaja 53, Vers 9, über 700 Jahre vorher prophezeit. Man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Reichen. Und Josef von Arimathia war es dann, der den Leichnam Jesu abnahm und in sein neues Grab hineingelegt hat. Ja, sogar das Jahr der Kreuzigung ist im Alten Testament vorausgesagt. Und zwar beim Propheten Daniel. Wenn man die 70 Jahrwochen betrachtet, in Daniel 9, Verse 25 bis 27, da heißt es dann, von der Zeit an, wo der Auftrag, vielleicht lese ich die Stelle mal, weil es so faszinierend ist. Schlagen wir es kurz auf, Daniel 9. Und wann hat Daniel geschrieben? Nun, etwa 500 bis 600 vor Christus. Und da steht, also sogar die Zeitangabe insofern, dass es hier heißt, natürlich in prophetischer Sprache, da steht jetzt nicht im Jahr so und so viel wird das und das geschehen, zumal die Zeitrechnung ja später dann erst so benannt wurde, nach Christi Geburt und vor Christi Geburt. Aber es steht hier in prophetischer Sprache ab Vers 25. Daniel 9, Abvers 25. So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, damit muss man zu rechnen beginnen. Und wann war das? 445 vor Christus, nach der heutigen Zeitzählung. Da war der Befehl gekommen, Jerusalem soll wieder gebaut werden, bei Esra 6, Vers 3. Ja? Von der Zeit an, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind 7 Wochen und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder gebaut werden, wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Das ist die Voraussage der Kreuzigung des Messias. Der Gesalbte, der Messias, Christus, wird ausgerottet werden. Aber er wird auch wieder auferstehen. Aber das ist die Voraussage. Und wenn man da das rechnet nach den Jahrwochen, 69 Jahrwochen, das sind also Wochen zu jeweils 7 Jahren, nicht? Kommt man auf 490 Jahre, wenn ich es jetzt richtig zähle, 400. Mathematik ist nicht meine Stärke, kann mir jemand helfen? 69 mal 7 ist 483 Jahre, dann kommt man auf die Zeit der Passion Jesu, etwa 32 nach Christus. Verblüffend, ja, wie das auch zeitlich vorausgesagt ist. Wobei die 70. Jahrwoche ja noch aussteht, weil bis dorthin werden Kriege sein und dann wird ja der Antichrist den Gräuel der Verwüstung aufstellen. Das ist dann die letzte Trübsalswoche, die noch in der Zukunft liegt. Soweit zur erfüllten Prophezeiung und was wir zurzeit erleben, ich werde es am Sonntag noch vertiefend ausführen, dass sich Jahrtausende alte Prophezeiungen über die Heimkehr Israels erfüllen. Im 20. Jahrhundert. Nur zwei Beispiele. Und wenn jetzt einer immer noch behaupten würde, ja, es sei vielleicht nachträglich so geschrieben worden, dass sich es erfüllt hätte. Aber das, was sich jetzt auf die Gegenwart bezieht, Das kann nicht irgendwie nachträglich geschrieben. Wir stehen ja mittendrin. Und auch was sich auf Jesus bezieht, ist ja Jahrhunderte vorher schon niedergeschrieben worden. Und jetzt stehen wir mittendrin, was hier etwa schon in 5. Mose 30 vor über 3.500 Jahren geschrieben ist oder noch früher. Da steht: Der Herr, dein Gott, wird sich deiner erbarmen und dich wieder sammeln aus allen Völkern, unter die dich der Herr, dein Gott, verstreut hat, und wird dich in das Land bringen, das deine Väter besessen haben. Oder Prophet Hesekiel, Kapitel 34, Vers 13: Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen. Und gerade bei Prophet Hesekiel steht immer wieder, es wird in den letzten Tagen geschehen. In den letzten Tagen. Das ist unsere Zeit, die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Wo es gilt, besonders wachsam zu sein und bereit zu sein für ihn. Und jetzt erfüllt sich auch vor unseren Augen, dass Jerusalem zum Taumelbecher für alle Völker wird. Wer steht denn noch für Israel ein, etwa in der UNO? Ganz wenige Länder, 2, 3 Länder, USA noch, Mikronesien, wo ein gläubiger Präsident ist, und Israel selber. Deutschland enthält sich vornehmen, ja, das ist auch traurig alles. Und Jerusalem wird aber zum Taumelbecher für alle Völker. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln, heißt es in Sacharja 12 und 14. Prophetie, wenn wir hier die Bibel haben und daneben die Zeitung, wir können genau sehen, wie sich die Dinge erfüllen. Ist das nicht ein Gottesbeweis, liebe Geschwister, dass Gott wirklich Prophetie schenkt in seinem Wort? Ja, ich muss so langsam zum Ende kommen. Das Eigentliche haben wir jetzt noch gar nicht gesagt. Das ist ja alles Ding jetzt für unseren Verstand gewesen bis jetzt. Aber es geht ja nicht nur um den Verstand, es geht ja um unser Herz, um unser Gewissen, kann man auch sagen. Gott ist ja nicht einer, der nur unseren Verstand ansprechen möchte, sondern er möchte unser Leben. Und es gibt sogar eine Stelle, wo es heißt, die Teufel glauben auch und zittern. Die wissen, dass es Gott gibt. Der Teufel weiß, dass es Gott gibt. Er ist ja ein Engel, der von ihm abgefallen ist. Und die Bibel spricht sehr realistisch von Himmel und Hölle, von ewiger Seligkeit bei Gott oder ewiger Verdammnis beim Teufel. Ja, wer denkt, es sei ein Märchen aus dem Mittelalter, der muss nur mal gucken, wie heute Satanisten ihre Rituale, lieber nicht gucken, ja, aber mal mitkriegen, wie die Satanisten auch in unserem Land wieder aktiv sind. Die wissen, dass es mehr gibt zwischen Himmel und Erde. Nur sind sie auf der falschen Seite. Es haben sich schon manche bekehrt aus der okkulten Szene, die haben gesagt, ja, wenn es die finstere Macht gibt, dann muss es doch aber auch die gute Macht geben. Und sind dadurch zur Bibel gekommen, zu Gott gekommen, haben gemerkt, sie sind an sich auf dem falschen Dampfer, ne? Haben sie auf die falsche Macht eingelassen. Ja, liebe Freunde, ich möchte noch eine Stelle lesen dazu. Den dritten Gottesbeweis nämlich, unser Gewissen, unser Herz. In Römerbrief Kapitel 2, da steht, ab Vers 12, ich lese mal ab Vers 12, Römer 2, ab Vers 12. Die ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und die unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz gerichtet werden. Das heißt, das sind das erste die Heiden, also die Nichtjuden, und zweitens die Juden, die das Gesetz des Mose haben. Und dann geht es aber weiter. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Denn wenn die Nationen oder die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was dem Gesetz entspricht, dann sind diese, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, weil sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen es ihnen bestätigt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen, an dem Tag, an dem Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Hier steht also, dass Gott jedem Menschen ein Gewissen gegeben hat. Auch wenn ein Mensch noch nie das Gesetz des Mose gelesen hat, die 5 Bücher Mose, im Herzen selber ist so eine Art innerer Indikator, der uns anzeigt, ob etwas gut oder böse ist. Viele Menschen lassen ihr Gewissen heute abstumpfen. Das ist eine sehr traurige zeitgeistige Entwicklung, dass man das Gewissen so lang betäuben kann, durch Sucht, durch Drogen, durch Gewalt, durch Unzucht, durch alles Mögliche, bis es am Schluss nicht mehr spricht. Es wird dann ein paar Mal niedergeknüppelt und dann ist der Mensch nicht mehr empfänglich für Gottes Stimme. Aber wenn ein Mensch, kann auch davon noch umkehren, kann Buße tun darüber, wie man sagt, oder umkehren, ja. Buße heißt also, dass der Mensch abkehrt vom bösen Weg und sich auf den guten Weg, auf den schmalen Weg, wie die Bibel auch sagt, mit Jesus begibt. Und das Gewissen kann wieder ganz neu geschärft werden, etwa durch die 10 Gebote. Die wollen wir jetzt noch aufschlagen, die 10 Gebote. Weiß jemand, wo die stehen? Ja, 2. Mose 20. Natürlich auch durch die Bergpredigt und viele andere Stellen. Aber in 2. Mose 20, da stehen grundlegende Dinge, die selbst, sage ich mal, ungläubige Menschen oft noch wissen, die keine persönliche Herzensbeziehung zu Jesus haben. Aber die 10 Gebote, die hat man vielleicht mal gelernt, irgendwo in der Jugend, in der Kindheit. Und wir merken, dass unser Gewissen ein gewisses Empfinden hat, wenn wir das nicht abstumpfen, für die Wirklichkeit Gottes und seiner Gebote. In 2. Mose 20 steht, und Gott redete alle diese Worte und sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und seht ihr, alles kann für uns ein Götze werden, was neben dem wahren Gott liegt. Was ist heute der größte Götze für viele Menschen? Ein Abgott oder falscher Gott? Das eigene Ich, die Selbstverwirklichung. Man will keinen Gott über sich haben, man will selber etwas gelten, sich groß machen. Und dann natürlich die ganzen heidnischen Gottheiten, die heute bei uns eingedrungen sind. Der Hinduismus hat 330 Millionen Gottheiten. Die Selbsterlösungspraktiken, Yoga und was da alles heute praktiziert wird. Aber man soll keine anderen Götter neben Gott haben. Alles, was neben den einzig wahren Gott tritt, sind Abgötter und führen ins Verderben. Dann heißt es, weil du sollst dir kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis, weder dessen, was oben im Himmel, noch dessen, was unten auf Erden, noch dessen, was unten im Wasser unter der Erde ist, bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Soweit erstmal. Wir können uns von Gott kein Bildnis machen, er ist unsichtbar und ewig. Und heute machen sich viele Menschen, vielleicht darf ich es sagen, auch Heiligenbilder. Sie verehren irgendwelche Menschen und beten zu ihnen. Das ist auch nicht richtig. Es steht hier, man darf fotografieren. Ja, manche verstehen es falsch, dass man überhaupt nicht mehr fotografieren dürfte. Das ist Unsinn, es gibt solche Richtungen. Nein, aber es geht darum, dass man Bildnisse nicht anbetet. Darum geht es. Überhaupt keine Bildnisse, weder Menschen anbeten, auch keine sogenannten Heiligen. Allein den unsichtbaren, ewigen Gott sollen wir anbeten. Und seinen Sohn Jesus Christus. Durch den Heiligen Geist. Übrigens, ich finde in der Bibel kein Gebet zum Heiligen Geist, sondern nur durch den Heiligen Geist zu Gott Vater und Gott Sohn. Ja. Der Geist vertritt uns ja im Gebet mit unaussprechlichem Seufzen. Also, kein Götzenbild, auch keine Ikone oder irgendetwas anbeten, kein Heiligenbild, sondern wir sollen Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. So, wir brauchen auch keine Bilder aufhängen, wir können einfach uns beugen vor dem Herrn, ihm die Ehre geben, dass er uns leitet in allen Dingen. Ich kann jetzt nicht alles lesen, ich möchte es kurz fassen. Es kommt dann das nächste Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nun, wie ist das mit dem Namen des Herrn? Hast du schon mal unbedacht gesagt, o Gott, oder Jesus nahe, sagt man bei uns im Schwäbischen manchmal, oder noch schlimmer, dass man irgendwie flucht und den Namen Gottes missbraucht. Auch das soll nicht sein. Wir wollen den Herrn auch da bitten, dass er uns auf unsere Zunge leitet, auch die Gedanken, dass wir gar nicht irgendwie in Versuchung kommen, den Namen Gottes zu missbrauchen. Der Missbrauch des Namens Gottes bezieht sich auf alles, was nicht wirkliches biblisches Gebet ist oder wirkliche biblische Predigt, wo wir gedankenlos den Namen Gottes daher sagen, oder gar zum Fluchen missbrauchen. Da steht das unter dem Urteil Gottes. Dann heißt weiter, denke an den Schabbat. Das ist der Ruhetag, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun. Für uns als Christen ist es der Tag der Auferstehung des Herrn. Es hängt nicht jetzt vom Tag ab, ob Sonntag, Montag, Dienstag oder Samstag. Sondern wichtig ist, dass wir den Ruhetag halten. Und wir tun das am Tag der Auferstehung des Herrn als Christen. Das unterscheidet uns vom Judentum. Wollen da nicht jetzt unnötig gesetzlich sein, so wie es im Judentum zum Teil war, dass man nur 1 bis 2 Kilometer laufen darf am Schabbat und so weiter. Gibt es ja manche Auswüchse, die das falsch verstehen. Aber es geht darum, dass wir Arbeit, die sich vermeiden lässt am Ruhetag, dass wir die an anderen Tagen tun, damit wir selber zur Ruhe kommen, dass auch die Schöpfung zur Ruhe kommt, dass wir Zeit finden, Gottes Wort zu lesen, zu hören, dass unser innerer Mensch auftanken kann. Das ist ganz wichtig, dass wir einen Ruhetag halten. Und dann die weiteren Gebote. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst, dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Ich kann es jetzt nur kurz erwähnen. Wie sieht es aus mit deiner Ehrung der Eltern, soweit sie noch leben? Sind Dinge vielleicht noch zu bereinigen, bevor sie versterben? Ja, wir sollen also auch hier Respekt beweisen. Auch gegenüber ungläubigen Eltern, soweit sie nichts gebieten, was gegen Gottes Wort steht. Das ist die einzige Ausnahme. Du sollst nicht töten. Töten beginnt ja laut der Bergpredigt schon in Gedanken durch Hass, indem man zürnt ohne Grund oder so, dass man den anderen mit dem Zorn vernichten würde. Es gibt auch einen heiligen Zorn, aber der Mensch hat in der Regel einen unheiligen Zorn. Meistens ist unser Zorn nicht geheiligt, so wie der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist gerecht, aber unser Zorn ist oft eigensüchtig, zerstörerisch. Und das kann auch schon dem Töten gleichkommen. Wie viel Blutschuld lastet auch auf unserem Volk? Ich erinnere an die große Problematik der sogenannten Abtreibungen. Hunderttausende jährlich. Frauen, auch Männer, auch Angehörige, die da schuldig werden. Ja. Wer kann den Menschen diese Schuld abnehmen? Ich werde gleich noch sagen, es gibt nur einen Weg, um da frei zu werden. Aber besser ist, wenn man gar nicht erst solche Dinge tut. Und du sollst nicht Ehe brechen. Ja, der Herr Jesus hat schon damals von einem ehebrecherischen Geschlecht gesprochen. Wie sieht es heute aus in unserer Gesellschaft? Ehebruch beginnt ja schon mit den Augen, mit den Gedanken. Wer ist da wirklich rein? Wer kann vor Gott bestehen? Und wir müssen ja wissen, es kann keine einzige Sünde vor Gott bestehen. Also wenn ich eine einzige Sünde getan habe und jeder von uns sündigt jeden Tag, in Gedanken zumindest oder auch in Worten, vielleicht sogar in Taten, sollen die Gedanken sünden. Wir könnten niemals von uns aus in Gemeinschaft mit Gott kommen, wenn Gott nicht einen Ausweg geschaffen hätte. Es gibt nur einen Ausweg, das werde ich gleich sagen. Aber ich möchte noch die 10 Gebote zu Ende bringen. Du sollst nicht stehlen. Ja, vielleicht bin ich noch in keiner Bank eingebrochen, aber wie sieht's aus mit der Steuererklärung? Ja. Oder mit Schwarzarbeit? Oder was es alles Mögliche gibt heute? Du sollst keine falsche Zeugenaussage machen gegen deinen Nächsten. Habe ich immer die Wahrheit über meinen Nächsten gesagt? Oder habe ich ihn etwas schlechter gemacht, damit ich etwas besser dastehe? Habe ich vielleicht sogar Unwahrheiten verbreitet, um jemanden zu ruinieren? Heute ist ja so, durch den Rufmord werden die Leute fertig gemacht. Nicht nur Politiker, auch ganz normale Nachbarn, Bekannte, manchmal leider sogar auch in Gemeinden. Also das sollte nicht sein, sondern es sollte alles durch die Wahrheit, durch die Siebe der Wahrheit hindurchgehen. Und du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Frau, noch Knecht, Magd, Ochse, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Im Begehren fängt die Sünde an. Die Bibel spricht von Sünde, das heißt, Sünde ist alles, was mit dem Bösen zusammenhängt, dass der Mensch nicht Gott, den Herrn über sich sein lassen möchte, sondern selber Gott sein möchte. Dadurch sondert sich der Mensch von Gott ab. Sünde ist also Absonderung von Gott. Und man möchte ja selber sich an die Stelle Gottes setzen. Und dadurch kommen dann die bösen Taten, dass man nicht mehr nach Gott fragt, sondern einfach tut, was einem selber Spaß macht. Wir werden morgen das Thema haben, alles Spaß oder was. Ja, nicht mehr nach Gott fragen. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch glaubt, dass er noch nie gesündigt hat, ich denke, keiner würde sich melden. Aber wie gesagt, es heißt einmal im Jakobusbrief, wenn du nur an einem einzigen Gebot schuldig geworden bist, hast du das ganze Gesetz übertreten. Und wer das Gesetz übertreten hat, kann nicht in den Himmel kommen. Man kann nicht durch eigene Leistungen in den Himmel kommen. Wir sollen gute Taten tun, es ist richtig. Aber die guten Taten können niemals die bösen Taten einfach ausgleichen. Jetzt stellt euch vor, es ist einer in die Bank eingebrochen, hat 10.000 Euro gestohlen. Der wird geschnappt und dann steht er vor dem Richter und jetzt sagt er, ach wissen Sie, es ging mir jetzt gerade finanziell schlecht, ich habe gerade 10.000 Euro mitgehen lassen, aber ich habe früher doch schon mal 20.000 Euro gespendet für ein karitatives Werk. Kann man das nicht miteinander aufrechnen? Ja, was soll der Richter da sagen? Ja, will das aufrechnen? Das geht nicht. Der Richter muss ihn trotzdem verurteilen. Er hat eine böse Tat getan, diesen Einbruch. Menschen wurden bedroht, Geld wurde weggenommen. Wir können das nicht einfach aufrechnen. Diese Theorie mit der Waagschale funktioniert nicht. Das behaupten verschiedene Religionen, aber gerade auch Moslems, Hindus, Buddhisten, sie wissen nie, ob ihre guten Taten ausreichen, um in den Himmel oder ins Nirvana zu kommen. Und wir Christen wissen, wenn wir noch so viele gute Taten tun, eine schlechte Tat streicht wieder alles durch. Wer nur eines dieser Gebote übertreten hat, ist am ganzen Gesetz schuldig geworden. Du hast vielleicht nicht gestohlen, hast aber vielleicht in Gedanken die Ehe gebrochen. Du hast vielleicht niemanden getötet, hast aber gelogen, seinem Nächsten was vorgemacht. Also es gibt jeden Tag viele Möglichkeiten, schuldig zu werden. Natürlich können wir wachsen in der Heiligung, wie es die Bibel nennt. Aber trotzdem werden wir nicht perfekt sein. Unsere Taten werden nicht ausreichen, um in den Himmel zu kommen. Und deshalb, liebe Freunde, hat Gott einen Weg geschenkt, um uns völlig reinzuwaschen, dass wir wirklich rein sind. Ich sage mal, wie ein neugeborenes Baby, obwohl das ist auch nicht rein. Das hat schon die Erbsünde in sich, wie die Bibel sagt. Schon in Sünden bin ich empfangen worden, Psalm 51. Aber es sieht ja noch so rein und sauber und niedlich aus, ja. Aber wir können noch viel reiner sein als dieses Baby, mit nämlich völlig rein, und zwar durch das Blut Jesu Christi. Das muss ich vielleicht erklären, wer das jetzt noch nie gehört hat oder verstanden hat. Es ist so, dass Jesus Christus nicht nur ein bloßer Mensch war, als er auf Erden war, sondern er ist zugleich der Sohn Gottes. Und das ist etwas Einzigartiges, etwas Einmaliges. Es gibt keinen anderen, der über die Erde gewandelt ist, der gleichzeitig der Sohn Gottes ist. Und zwar der Sohn Gottes wurde er durch die Jungfrauengeburt, indem Gott seinen Heiligen Geist gesandt hat und er hat in dem Leib der Maria ohne Zutun eines Mannes Jesus gezeugt. Eine geistliche Zeugung durch den Heiligen Geist. Sollte das Gott unmöglich sein? Manche sagen, ja, Jungfrauengeburt gibt es doch nicht, kann doch nicht sein. Dann frage ich dich, glaubst du, dass Gott die Welt geschaffen hat? Wenn du glaubst, dass Gott die Welt geschaffen hat, wieso kann er dann nicht auch im Leib einer jungen Frau oder Jungfrau, Maria, nicht auch seinen Sohn zeugen? Ist doch genauso ein Wunder wie die Welterschaffung, ja, auf der gleichen Ebene. Gott schafft und es geschieht. Er spricht ein Wort und es geschieht. Und Gott hat im Leib der Maria seinen Sohn zur Welt gebracht und hat ihn vor der Sünde bewahrt. Jesus hat keine Sünde begangen, überhaupt nichts Böses, weder in Gedanken noch in Worten noch in Taten. Er wurde versucht vom Teufel und hat dem Teufel widerstanden. Das berichtet uns die Bibel gleich am Anfang nach der Taufe Jesu. Übrigens interessant, ja. Taufe hat er ja auf sich genommen, damit er mit uns gleich wurde, aber ohne Sünde. Und dann wurde er vom Teufel versucht und hat mit dem Wort Gottes ihm widerstanden. Und selbst noch am Kreuz, immer wieder trat der Versuch an ihn heran und wollte ihn zu Fall bringen. Aber der Herr Jesus hat den Sieg errungen. Es ist vollbracht. Er hat der Schlange, dem Satan, den Kopf zertreten. Es wird übrigens auch schon ganz am Anfang der Bibel vorausgesagt, Jahrtausende vorher bei Adam und Eva. Dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten, sagt hier Gott zur Eva, zu Adam und Eva. Und so ist es geschehen. Als der Herr Jesus am Kreuz hing, da hat er sein Blut vergossen. Und weil das heiliges, vollkommenes Blut war, so möchte ich es mal sagen, ohne jeden Makel der Sünde, hat dieses Blut die Sünden aller Menschen abgewaschen, die dieses für sich in Anspruch nehmen. Also wenn du erkennst, ich bin unrein, ich kann so nicht in den Himmel kommen. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Taten und ich möchte davon frei werden. Dann kann das geschehen, indem du Jesus Christus als deinen persönlichen Herrn und Erlöser annimmst. Er hat für dich sein reines Blut vergossen. Und die Bibel sagt, dass dieses Blut uns reinwäscht von aller Sünde, von allem Bösen, von allen Flecken. Und wenn wir auch als Christen immer noch sündigen, leider, ja, wir sind nicht perfekt, wir sind nur besser dran, weil wir Vergebung haben. Aber wir können auch besser werden in der Heiligung. Aber nicht perfekt, ja, es gibt keine perfekten Christen, das wissen wir leider alle allzu gut. Und doch muss sich und hat sich auch etwas verändert in unserem Leben. Wenn wir doch wieder gefallen sind, dann dürfen wir wieder umkehren und den Herrn bitten, Herr, wasch mich rein, möchte mich erneuern. Vielleicht ist jemand da, der ist schon länger gläubig, hat aber vielleicht Probleme und mancherlei Kämpfe. Auch der darf kommen und sich erneuern lassen und den Herrn bitten, Herr, schenk mir wieder ganz neue Kraft und Freude in dir, dass ich dem Bösen widerstehen kann. Vielleicht war es für jemand jetzt ganz neu, was wir heute gehört haben. Ich habe versucht zu erklären, dass wir Gott wirklich, dass wir nicht blind glauben, sondern dass sich Gott beweisen lässt, und zwar durch die Schöpfung. Das sagt Gottes Wort selber. Er wird ersehen in den Werken der Schöpfung. Wer offene Augen hat, wer nicht durch falsche Lehren, wie etwa die Evolution, sich hat, ich sag mal, verdummen lassen, ja, wer noch offene, unverfälschte Augen hat für die Herrlichkeit der Schöpfung, auch wenn sie gefallen ist schon durch die Sünde, aber immer noch so herrlich, dass wir erkennen können, die Fußspuren Gottes, ja, der kann wirklich glücklich werden und Gott erkennen. Aber als heilsbringende Botschaft offenbart sich Gott in der Heiligen Schrift. Und da haben wir auch erkannt, dass das mehr ist, als dass Menschen hier etwas geschrieben haben. Gottes Geist hat durch diese Menschen geredet, durch die Propheten, durch die Apostel und hat uns Offenbarung geschenkt mit Zukunftsvoraussagen. Und Gott hat uns auch ein Gewissen geschenkt, dass wir erkennen, Gut und Böse unterscheiden können. Und wir merken, vielleicht hält sich mancher für gut und denkt, ich bin ja so gerecht, ja. Aber liebe Seele, das ist die größte Sünde, wenn ich denke, ich kann ohne Gott gerecht sein. Das nennt die Bibel Hochmut. Vielleicht ist das dein Problem, dass du denkst, brauch doch keinen Erlöser, ich tue ja niemand was Böses, noch keinen beleidigt. Aber wenn du ganz ehrlich bist, hast du immer gute Gedanken über deine Mitmenschen? Hast du noch nie gelogen? Noch nie unreine Gedanken gehabt? Jesus bietet uns Erneuerung an, Umkehr. Die Bibel nennt das Bekehrung, dass wir uns abkehren vom Weg, der in die falsche Richtung, nämlich in die ewige Verdammnis läuft. Es gibt eine ewige Verdammnis, wo der Mensch ewig mit dem Teufel zusammen ist. Manche denken, ja, da geht's fröhlich zu, da trinken wir immer Bier oder irgendwas, ja. Aber die Bibel sagt, es ist ein Ort der Qual, wo der Wurm nicht stirbt und die Flamme nicht erlischt. Was im Karneval draus gemacht wird, das ist auch eine Verdrehung Satans, wo er den Leuten die Augen verblenden will. Nein, es ist ein Ort der Qual, den ich niemanden wünsche. Und der Herr Jesus spricht sehr oft davon. Man kann nicht sagen, das sei alles alte Mythologie oder irgendwas. Es ist Realität. Und das andere, das ist der Himmel, der Ort der Herrlichkeit, wo kein Leid, keine Krankheit, keine Schmerzen mehr sein werden. Wo wir alle Erlösten sehen werden aus allen Nationen, die auch Jesus in ihr Herz aufgenommen haben. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Wenn ich einmal einen Menno Simons sehe, aber schon auch früher einen Apostel Paulus oder Apostel Johannes und wie sie alle heißen. Ja, wenn wir vor allem aber Jesus selber sehen dürfen, in seiner Herrlichkeit und Größe und Majestät. Und möge der Herr es jedem von uns schenken, dass wir diesen Schritt gehen. Auch heute Abend ist die Möglichkeit. Wenn jemand hier ist, der noch nicht ein Kind Gottes ist, darf heute gerne auf uns Brüder zukommen. Wir haben dann auch noch einen Imbiss, aber ich bin auch gern bereit zu einem persönlichen Gespräch. Ja, auch der Bruder Robert, ne? Habe ich das richtig? Ja. Wir kennen uns erst seit ein paar Stunden, aber wir haben uns schon lieber als Brüder. So wird es auch im Himmel sein, dass wir einander einfach uns freuen, wenn wir uns da wieder sind. Da gibt es keine räumlichen Entfernungen mehr, wie hier, dass man stundenlang hinreisen muss. Wir werden einfach eine Gemeinschaft sein der Erlösten. Also wenn jemand heute noch Fragen hat, wenn jemand sich angesprochen fühlt, wenn jemand den Schritt zu Jesus tun möchte, er darf gerne auf uns zukommen. Wir stehen gern bereit, auch noch länger heute Abend für ein Gespräch und natürlich auch die Einladung, die nächsten Abende zu kommen. Schieb es nicht auf die lange Bank. Jetzt ist der Tag des Heils. Komm zu Jesus. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und bitten, dass wir dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du als der Sohn Gottes alles abwäschst, was dunkel ist, was böse ist, was falsch ist in unserem Leben. Danke, dass du mich schon mit 18 Jahren zu dir gerufen hast, dass ich nicht auf die lange Bank schieben musste. Und doch waren 18 verlorene Jahre vorausgegangen. Herr, ich danke dir, dass ich schon so lange mit dir wandeln darf und dass du mein Leben so sinnvoll gemacht hast. Schenk es auch jedem, der heute hier ist, Herr. Und wenn jemand noch nicht dein Kind sein sollte, dann nimm doch alle Hindernisse weg und schenk die Freudigkeit, dir nachzufolgen, dich zu lieben, denn du hast uns zuerst geliebt. Ja, Herr, sei du gnädig und segne uns weiterhin. Amen.
Amen.